Hey Julia, ich bin's. Als mittelalte Frau hat man ja schon reichlich Ernährungstipps und Regeln und so weiter präsentiert bekommen im Laufe des Lebens. Aber in der Folge heute geht es um ein Thema, das eigentlich erst jetzt in den Wechseljahren nochmal so richtig interessant wird, nämlich um antientzündliche Ernährung. Und zwar habe ich gleich mit zwei Expertinnen gesprochen, mit Ökotrophologin und Meno-Aktivistin Susanne Liedtke. Und mit der Gynäkologin Dr. Christina Enzmann. Die beiden haben sich nämlich zusammengetan und ein Buch geschrieben über Ernährung in den Wechseljahren. Also hör mal rein. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Susanne Liedtke und Dr. Christina Enzmann. Susanne Liedtke war einer meiner allerersten Gäste hier bei Meno an mich und ist Ihnen und euch, liebe Hörerin, vermutlich auch von ihrer Seite nobodytoldme.com bestens bekannt. Die studierte Ökotrophologin macht sich seit Jahren für das Thema Wechseljahre stark und beschäftigt sich mindestens ebenso lange damit, wie sich das, was wir essen, auf die spezielle Situation im mittelalten Frauenkörper auswirkt. Christina Enzmann ist Gynäkologin mit Fortbildung in funktioneller Medizin und damit einem Schwerpunkt auf Nährstoffen und Ernährung. Sie hat in Hamburg studiert und lebt schon lange in Baltimore, Maryland, also in den USA. Dort hat sie sich unter anderem bei der American Menopause Society zum Certified Menopause Practitioner fortgebildet. Sie behandelt und berät Gynäkologiepatientinnen, vor allem in der Lebensmitte, und Menschen, die ihren Lebensstil verändern wollen, auch online. Jetzt haben die beiden zusammen ein Buch geschrieben und das heißt Somebody Told Me, Ernährung als Schlüssel für mehr Wohlbefinden und Energie in den Wechseljahren. Herzlich willkommen, Susanne und Christina.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Diana.
Ja, ich freue mich. Also ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben. Ich wollte schon ganz lange das Thema antientzündliche Ernährung machen. Darüber wollen wir heute sprechen. Das ist nach meiner Wahrnehmung ein Thema, von dem wirklich zunehmend die Rede ist, gerade in Bezug aufs Älterwerden. Und vielleicht steigen wir mal so ein. Du hattest mir ja netterweise zur Vorbereitung für heute auch noch ein paar Studien geschickt, Susanne. Mhm. Und einer hatte den hübschen Begriff Inflammaging im Titel. Wann ist euch dieser Begriff erstmals untergekommen oder ja im Prinzip die These, für die er steht, also all das, was sich im Alter verschlechtert, als eine Art Entzündung oder als Folge von Entzündung zu sehen? Vielleicht frage ich erstmal dich, Susanne. Mhm. Du hast mir die Studie geschickt.
Inflammaging, den Begriff gibt es seit dem Jahr 2000 und was dahinter steckt, ist, dass man festgestellt hat, dass im Laufe des Alters entzündliche Prozesse ansteigen. Und zwar ist unser angeborenes Immunsystem wird stärker aktiviert im Alterungsprozess. Und das ist bei allen Menschen so. Das ist sogar bei den Hochbetagten, bei den 100-Jährigen so, die man aus den blauen Zonen kennt, wo man auch sagen kann, da empfinden im Laufe des Alters Entzündungsprozesse statt. Die 100-Jährigen haben dann was, um dem was entgegenzusetzen. Ne? Aber dieses Inflammaging ist das Einfallstor für viele Zivilisationskrankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, aber auch neurodegenerative Erkrankungen. Das ist zumindest die Hypothese, die dahinter steht. Und es ist anders als eine akute Entzündung, sind das stille Entzündungen, die wir gar nicht merken im Körper. Die sind schleichend. Man spricht auch von schleichenden Entzündungen. Der Begriff kommt jetzt zunehmend im Mainstream an und ich selber habe den zum ersten Mal gehört 2019, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, überhaupt mit Ernährung und dem Zusammenspiel von Hormonen und natürlich auch mit dem Älterwerden der Frau und was da eigentlich im Körper passiert.
Also zunächst mal ist das ja eine steile These, ne? Zu sagen, das ist alles ein Entzündungsprozess, ne? Und ich glaube, dazu ist es wichtig, dass wir einmal noch mal kurz klären, was ist überhaupt eine Entzündung? Weil für viele ist es ja erstmal nur, was weiß ich, die Nasennebenhöhlenentzündung oder der Pickel auf der Haut. Jetzt gucke ich Christina an.
Ja, also Entzündungsprozesse, also ich glaube, man kann das natürlich sehr wissenschaftlich erklären. Also ich bin dann immer, versuche es immer sehr einfach, meinen Patienten zu erklären. Es hat sozusagen damit zu tun, dass der Körper, der schüttet Mediatoren aus.
Die das sind Botenstoffe.
Botenstoffe, ne? Genau, die den Körper auf Reaktion antreiben. Also Interleukine, man hat das schon gehört, oder Tumornekrosefaktoren. Der Körper, ich sag immer, ist ärgerlich oder in Wachbereitschaft. Plötzlich wird er angetrieben.
Das habe ich richtig verstanden, dass diese Mediatoren dann auch mit zunehmendem Alter von ganz alleine zunehmend ausgeschüttet werden.
Genau, also es gibt ja diese eher akute Reaktion, zum Beispiel, wenn man sich einen Finger schneidet und dann kommen da Bakterien rein, dann werden diese Mediatoren oder Botenstoffe ausgeschüttet als Reaktion auf die Bakterien zum Beispiel. Und so, glaube ich, kennt man das klassisch. Aber diese Botenstoffe, die werden eben auch ausgeschüttet, wenn gewisse Lebensstile oder Umwelttoxine ist, kann man sich einfach noch vorstellen, also Botenstoff, also
ich atme was Schadhaftes ein, ja, und mein Körper versucht es zu bekämpfen, das ist das.
Genau, aber auch nicht genug Schlaf kann das Gleiche auslösen. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten 20 Jahren diese neue Erkenntnis. Das kann Schlaf sein, es kann der psychologische Stress sein, es kann nicht Bewegung sein. Die können eben diese gleiche Kaskade auslösen, die dann eben zum Beispiel in einer Person, die isst zu viel Fette und hat einen hohen Cholesterinspiegel, aber man hat sozusagen keine koronare Herzerkrankung, also keine Plaques werden abgelegt auf den Gefäßen. Aber jetzt bei der Person, die eben diese anderen Stressfaktoren hat, die bekommt eben diese koronare Herzerkrankung und die legt eben diese Plaques in den Gefäßen ab, die dann eben zur Verengung führen können.
Und dahinter stehen genau diese Entzündungsprozesse. Das ist ja im Grunde genommen die, ich nenne es jetzt These, ne? Wir wissen ja noch nicht, ob sich das dann wirklich voll und ganz durchsetzt, aber ich finde es mindestens eine total interessante Art, drauf zu gucken, denn wir können es ja selbst beeinflussen. Das ist ja Fluch und Segen auf eine Art zugleich. Aber ich halte jetzt mal fest, die Beobachtung der letzten 20 Jahre ist, dass im Grunde genommen beim Älterwerden Botenstoffe sich verändern, die auch bei entzündlichen Prozessen ansteigen. Und da ist dann jemand dahergekommen und hat den Begriff Inflammaging geprägt.
Entzündungsaltern auf Deutsch. Vielleicht kann man noch ergänzen zur Entzündung, dass die lebenswichtig sind. Also die haben unser Überleben gesichert. Die Fähigkeit, dass wir entzündliche Prozesse auslösen können, sorgt ja dafür, dass der Ausgangszustand versucht wird, wiederherzustellen. Also ich habe mich so oft schon im Finger geschnitten, ich sehe davon nichts mehr. Das ist ja eine großartige Fähigkeit des Körpers. Und das heißt, für diese akuten Entzündungen, dass das Immunsystem da bereitstellt, das ist super. Diese stillen Entzündungen, die chronisch sind, die sind eben niedrigschwellig. Und das heißt, das ist ein konstanter Stress für das Immunsystem und auch eine Überlastung des Immunsystems. Und das ist die Hypothese, durch ein überfordertes, überlastetes Immunsystem, dass das das Einfallstor ist dann zum Beispiel auch für Krebserkrankungen. Weil gerade im entzündlichen Gewebe, da findet ja Wachstum auch statt. Ne? Das ist, weil es wird ja wieder was aufgebaut, was wiederhergestellt. Und diese im entzündlichen Gewebe finden wir eben auch Krebszellen, die da vermehrt entstehen können. Das heißt, das ist so der Nährboden auch zum Beispiel für die Krebserkrankungen. Aber auch wird Diabetes mellitus da in Zusammenhang gebracht. Und andererseits, das ist so ein Teufelskreislauf, habe ich so eine chronische Erkrankung, fördert das wieder Entzündung. Das heißt, da befeuert sich was gegenseitig.
Mm. Und es ist ja auch ganz, weil du hast gerade Stress erwähnt, es ist ja das Gleiche. Stress ist ja, also die Stressreaktion unseres Körpers ist ja wichtig. Ist ja wichtig, dass wenn wir, klar, wenn der Tiger kommt, aber auch wenn irgendwas passiert und wir müssen schnell rennen im Stadtverkehr, brauchen wir ja diese Stresshormone, das Adrenalin, das Noradrenalin. Plötzlich wird die Darmtätigkeit runtergefahren, weil der Körper muss sich aufs Rennen konzentrieren. Und wir wissen heute ja, aber der chronische Stress ist eben der Stress, der nicht weggeht. Und der ist dann schlecht.
Ja. Das ist wieder dieses große, große Thema, das richtige Maß finden.
Ja.
Und das ist ja immer gar nicht so leicht. Ihr seid ja nun beide ausgewiesene Wechseljahresexpertinnen. Warum ist denn das Thema Entzündung gerade in der Phase der hormonellen Schwankungen so ein großes?
Also ich glaube, da kommt einfach viel zusammen bei den Frauen in der Lebensmitte. Natürlich erstens sind wir in der Lebensmitte. Das heißt, unser Körper hat schon viele Schläge und Misshandlungen erlitten. Also von unserer Lebensweise etc., Schlaf, Stress. Gleichzeitig ist es dann auch die Zeit, wo eventuell die ganzen Umwelttoxine haben sich in dieser Zeit jetzt angelagert oder unsere...
Man ist einfach schon ein paar Jahre auf der Welt.
Haben wir schon ein paar Jahre. Und dazu kommt aber natürlich auch, dass die Frauen in der Lebensmitte, wir haben Stress, die Kinder sind im Haus oder gerade aus dem Haus. Wir haben Partnerprobleme. Viele Frauen versuchen sich beruflich umzuorientieren oder versuchen gerade noch ihre Karriere aufzubauen. Ich glaube, da kommt einfach viel zusammen, von was unser Leben uns einfach beschert in der Zeit. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wenn sich diese Hormone umstellen, also wenn jetzt der Körper dieses Östrogen erstmal in diese Achterbahn anfängt zu fahren und langsam weniger wird, der Körper weiß es, bevor wir es sozusagen wissen, also der Darm ganz gewiss kriegt es sofort mit, wenn da was passiert. Und das ist auch ein Stress. Und wir wissen also heutzutage, dass der Cortisolspiegel in dieser Perimenopause und dieser menopausalen, in diesem Übergang, der steigt an. Also ganz unabhängig von dem, was uns sonst noch so passiert im Leben. Also das war für mich so, weil ich das endlich gelernt habe. Ich habe immer gefragt, warum, wie du mich jetzt fragst, warum kommt das alles zusammen, wieso? Und als ich dann gelernt habe, dass man also weiß, dass dieser Cortisolspiegel ansteigt, dachte ich mir, alles klar, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich, warum der Stress, der vorher für den Darm zum Beispiel okay war, ist jetzt eben in der Perimenopause nicht mehr okay, weil der Wagen wird plötzlich über die Klippe geschubst, ist einfach zu viel. Und warum dann plötzlich Frauen eben mit dem Stress, der das Leben so bringt, eben plötzlich nicht mehr so gut umgehen können. Also das fand ich eben sehr interessant.
Ja. Und ergänzend kann man noch sagen, ihr hattet ja auch eine Folge zur Insulinresistenz, dass das natürlich langsam mehr wird aufgrund des Rückgangs des Östrogens. Und wir müssen uns dann in dieser Zeit viel mehr darum kümmern, diesen Verlust des Östrogens zu kompensieren, ein Stück durch eine gesündere Lebensweise, besseren Schlaf, weniger Stress und eben eine antientzündliche Ernährung. Weil die Insulinresistenz löst dann auch entzündliche Prozesse aus, also erhöhte Blutzuckerspiegel, Blutzuckerschwankungen. Das führt zu oxidativem Stress in den Zellen und das ist auch eine Form von Entzündung. So, das kommt dann oben drauf. Ja,
und der erhöhte Cortisolspiegel, der tut die Insulinresistenz vorantreiben. Ja. Und das ist die andere wichtige Frage, die viele meiner Patienten haben. Die sagen, ich habe doch immer so gegessen. Wieso habe ich denn jetzt nichts geändert?
Ich glaube, das waren sich sehr viele Frauen in der Lebensmittel.
Genau. Ja. Und da gibt es natürlich, es ist also natürlich multifaktoriell, aber ich glaube, die gute Erklärung, die ich jetzt immer habe, ist eben dieser erhöhte Cortisolspiegel. Dass sie wissen, naja, dazu könnt ihr eigentlich nichts. Das ist jetzt einfach mal gerade so, aber ihr könnt eben dagegen steuern. Und deswegen muss man es wissen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und das Östradiol gilt ja auch als entzündungshemmend. Kann man das so sagen? Würdest du das
Nein.
so unterschreiben?
Es macht beides. Es kann entzündungshemmend sein. Es kommt immer aufs Endorgangewebe an. Oder ist antientzündlich oder entzündlich. Ist eigentlich beides.
Und kannst du das differenzieren? Also, weil ich finde, man liest häufiger, dass es so einen entzündungshemmenden Effekt hätte. An welcher Stelle ist das richtig? An welcher Stelle ist das falsch?
An Gelenken würde ich das auf jeden Fall sagen. An Gelenken ist es eben entzündungshemmend. Ich glaube, die Effekte sind sehr komplex, weil eben unsere meisten Organe haben diese Östrogenrezeptoren. Es kommt darauf an, wie das Östrogen in der speziellen Frau verstoffwechselt wird. Es gibt da verschiedene Abbauwege. Das ist mein Lieblingsthema. Da rollt Susanne immer die Augen. Ja, aber es ist wirklich so wichtig, weil Östrogen ist eben nicht Östrogen. Ich sag immer, da gibt's die drei Schwestern. Auf Englisch sagt man, the good, the bad and the ugly. Ja. Also die gute, die schlechte und die ganz schreckliche. Aber so ist es eigentlich nicht. Aber es ist eben das Estron, das Estriol und das Estradiol. Und die können teilweise ineinander umgewandelt werden. Aber das Wichtigste ist eigentlich, wie werden die metabolisiert? Und einige dieser Abbauwege sind eben selber auch sehr östrogen wirksam und sind entzündlich. Und das ist jetzt vor allem, es geht jetzt ein bisschen zu weit, aber so dieser 4-Hydroxy-Abbauweg, das ist eben auch der karzinogene Weg. Da, wenn eine Frau das besonders, und das kann man wieder mit der Ernährung beeinflussen. Und da werden eben so freie Radikale gebildet, die Quinolone, und die können dann eben auch direkt DNA schädigen. Ich glaube, so muss man das sehen mit der Entzündung. Es ist also nicht so, das Östrogen ist jetzt direkt entzündlich.
Aber du hast gerade nochmal die freien Radikale erwähnt und das wollte ich auch noch einmal abfragen. Also ich glaube, freie Radikale kennen viele Frauen vielleicht vor allen Dingen aus der Kosmetikwerbung, wenn nämlich Radikalfänger in den Produkten sind. Vielleicht könnt ihr einmal nochmal erklären, welche Rolle spielen die freien Radikale und dann auch die Radikalfänger bei diesen Entzündungsprozessen, von denen man gar nichts merkt. Denn wir reden hier ja auch über die Blutgefäße, ne? Das klang ja immer mal so an und das ist ja einfach unser größtes Gesundheitsrisiko. Ne?
Die freien Radikale sind reaktive Sauerstoffspezies. Was heißt das? Das sind sehr aggressive Sauerstoffmoleküle. Denen fehlt ein Elektron oder zwei und die wollen sich unbedingt
binden. Die wollen eins haben.
Genau, die holen sich das. So, und die entstehen zum Beispiel in den kleinen Mitochondrien. Das sind ja unsere Energiekraftwerke in den Zellen. Das heißt, da kommt Glucose rein und bei dem Prozess entstehen auch freie Radikale. Unser Körper produziert selber Antioxidantien. Wenn wir aber den falschen Lebensstil haben, dann haben wir im Überschuss an diesen freien Radikalen. Und wenn wir es nicht kompensieren mit einer antientzündlichen Ernährung, dann tritt der Schaden erst auf. Das heißt, die gibt es im Körper, der Körper kann damit eigentlich umgehen. Ein zu viel ist nicht gut. So, die gehen an den Zellkern, die verändern die DNA und können sie schädigen. Die können sie ausschalten, so eine Zelle, aber sie können eben auch Mutationen fördern. Sie können aber auch die Zellwände schädigen und damit altern Zellen schneller. Ne? Dann ist die Zellwand geschädigt, dann ist es nicht mehr intakt. Und so muss man sich das vorstellen. Das heißt, wir haben etwas im Körper, was uns ständig torpediert und das sollten wir besser kompensieren mit einer guten Ernährung.
Und ist es da auch so, dass die auch zu was gut sind? Vermutlich ja, ne? Denn Mutationen dienen ja sozusagen der Evolution.
Ich glaube nicht, dass die Mutationen oder der DNA-Schaden gut ist. Also diese Bildung von den freien Radikalen, das ist einfach, das ist Teil aller Zellstoffwechsel in unserem Körper. Das ist also,
was da ganz
hängt alles zu, was ganz Normales. Und wie gesagt, wie Susanne sagte, unser Körper hat die Mechanismen, also das Glutathion, die Katalase, also es werden Stoffe produziert, die dem entgegenwirken. Die Frage ist halt nur, wenn wir zu viel von diesen freien Radikalen produzieren, wie alles, dann sind wir plötzlich in Imbalance und dann kommt es eben zu Schaden und dann kommt der Körper nicht mehr nach, diese Schäden sozusagen abzufangen.
Und vielleicht noch ergänzend, so ein kleiner Reiz ist ja durchaus auch was Positives, weil er fordert uns, ne? Er fordert unser Immunsystem und wir lernen
dadurch. Die Reparaturmechanismen
genau,
im Grunde.
Ja.
Ne? Also, wir haben Reparaturmechanismen, die kommen an ihre Grenze, je nach Lebensstil und genau da setzt ihr ja praktisch an.
Richtig.
Ne? Und ich wollte jetzt als erstes mal fragen, beim Stichwort antientzündliche Ernährung, das Erste, was mir dazu einfällt, ist dieses Eat the Rainbow. Den Spruch kenne ich seit, ich würde sagen, 25 Jahren oder 20 Jahren vielleicht, weil diese Farbstoffe in den Pflanzen diese ganz tollen Radikalfänger-Eigenschaften haben, indem sie viele Doppelbindungen haben. Also sage ich jetzt mal aus meiner Erinnerung. Also nach meiner Wahrnehmung ist das die wichtigste Regel beim antientzündlich Essen. Würdet ihr das auch sagen?
Ich würde es ergänzen darum, wenn wir an Eat the Rainbow denken, dann denken wir immer an Gelb, an die Carotinoide, also alles, was gelb, orange ist. Wir denken an die Anthocyane, also das, was wir in den Blaubeeren haben, alles, was dunkelviolett bis schwarz ist. Wir vergessen so ein bisschen das Grüne, weil es gibt eben auch sowas wie Lutein, Zeaxanthin, das sind Carotinoide, die sind in ganz vielen grünen Blattgemüsen drin. Also Eat the Rainbow. Und denkt
Don't forget
auch, dass
the
wir
green.
Auf der Rasenfläche, das, also dass die grün ist und dass wir davon auch viel essen sollten.
Ich finde an dem Spruch toll, dass er so griffig ist. Gibt es noch andere so ganz einfache Regeln, wo ihr sagt, also bevor wir hier, das kann ich vielleicht schon mal verraten, hier stehen prachtvolle Gläser mit antientzündlichem Essen und dem widmen wir uns gleich. Aber gibt es noch was, was man so ganz einfach formulieren könnte?
Also unverarbeitetes Essen natürlich, aber ich glaube, was wir eben heute wichtiger und mehr wissen, ist einfach sehr wichtig, die schlechten Sachen wegzulassen, glaube ich. Also manche Leute, das kann ich aus meiner Praxis sagen, also denen muss man nur sagen, den Zucker wegzulassen und da sage ich gar nichts mehr. Also da hören schon die Hitzewallungen auf. Die kommen dann später nach einem Jahr und die sagen, Frau Enzmann, ich habe den Zucker weggelassen, seitdem geht's mir gut. Also ich glaube, das Weglassen ist heutzutage sehr wichtig und dann die guten Sachen natürlich essen.
Das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Warum ist kein Zuckeressen antientzündlich und was hat das mit Hitzewallungen zu tun?
Ach, ist eine gute Frage und eine komplexe Frage. Also einmal, der Zucker ist natürlich ein sehr entzündliches Essen, weil es tut den Blutzucker antreiben. Also das ist das ist die einfachste Erklärung. Er tut eben den Insulinspiegel ansteigen lassen. Und Insulin ist natürlich ein wichtiges Hormon, das den Blutzucker stabil hält. Aber wenn wir eben da zu viel davon haben und die ganze Zeit tut es Entzündungsprozesse fördern, unter anderem tun Blutzuckerachterbahnen, wie ich es nenne, eben auch den Cortisolspiegel wieder antreiben. Das ist aber nur ein simpler Zusammenhang. Da gibt es also eine ganze Menge andere Dinge. Also Zucker und ist natürlich auch selber einfach ein prozessiertes Lebensmittel. Ganz wichtig, wir wissen heute ja auch, dass es eigentlich der Zucker ist, der zu den hohen Cholesterinspiegeln führt und den Fettstoffwechselstörungen und dann, was wir dann metabolische Erkrankungen nennen. Früher dachten wir immer, das ist alles das Fett, was wir essen. Es ist aber eigentlich der Zucker, der diese Entzündung wirklich
das
antreibt.
Das ist ja so der große Shift, ne, der letzten 10 Jahre, oder? Kann man das so sagen?
Genau.
Susanne, du möchtest bestimmt noch was ergänzen.
Wo setze ich an? Also einmal kommt da wieder das, was ich vorhin gesagt habe, dass man muss sich das vorstellen, es ist nicht nur der Zucker, es ist der weiße Reis, es sind die Kartoffeln, es ist das Weißbrot. Also alles, was schnell zu Zucker abgebaut werden kann, weil alle Kohlenhydrate werden ja zu Zucker abgebaut, damit wir sie überhaupt aufnehmen können. Das heißt, nicht nur Zucker, sondern eben auch alles, was raffiniert ist, so nennt man das. Also Mehle, die gar keine Ballaststoffe mehr haben. So, und da kommt jetzt ganz viel Energie in den Mitochondrien an. Das ist wie so ein Kohlewagen, der wird zugeschüttet mit Kohle und der die Kohle schippt, der kommt da gar nicht mehr ran. Ja, das heißt, wir überfordern in dem Moment unsere Mitochondrien. Es entsteht sehr viel oxidativer Stress und das ist der Zusammenhang an der Stelle.
Und warum produziere ich oxidativen Stress als Mitochondrium, wenn ich zu viel Zucker kriege?
Weil die nicht mehr mit diesem Überangebot kommen, die in dieser kurzen Zeit nicht gut klar. Ja? Die können das so schnell gar nicht verarbeiten.
Das heißt, es ist dann wieder dieser natürliche Prozess im Grunde genommen, aber wir überfordern unsere Kapazitäten und dann kriegen wir ein Problem. Aber wie immer, das können wir an der Stelle vielleicht auch immer sagen, ja immer nur auf die Dauer. Ne?
Das Richtig.
Ist ja der Witz. Ne? Man kann das ja sehr lange ja relativ unbemerkt machen. Aber ich glaube, der springende Punkt, also das schieben wir hier mal zwischen, ist, wenn man merkt, es geht einem gar nicht gut, sitzt da halt ein starker Hebel, ne,
total,
an der Stelle.
Ich war gerade in Südtirol und natürlich esse ich auch die lokalen Spezialitäten dort, ja. Also, und genieße das auch. Es geht nicht darum, dass wir sagen, du musst dich jetzt asketisch an so ein enges Korsett halten, nur noch Gemüse essen, nur noch roh, um Gottes Willen, ja. Du sollst auch genießen. Und wenn du dich überwiegend antientzündlich ernährst, dann hast du dir auch so einen Puffer aufgebaut und kannst dann auch mal aus dem Vollen schöpfen und dann kannst du deinen Croissant essen und Cappuccino trinken. Und dann, aber eben nicht dauerhaft. Wir machen heute das, was die 100-Jährigen eigentlich früher zu hohen Festtagen gemacht haben. Wir haben jeden Tag haben wir einen hohen Feiertag und essen so, ne? Und da wollen wir wieder ein Stück weit zurück zu einer überwiegend pflanzenbasierten Ernährung. Du hast ja vorhin gefragt, was kann man noch zusätzlich zu Eat the Rainbow sagen? Das ist eben eine sehr ballaststoffreiche Ernährung. Nur mal eine Zahl. 75% der Frauen in Deutschland kommen nicht auf die Mindestmenge von 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag. Das ist aber so, als wenn wir ein Haustier haben, Hund oder Katze, und wir geben denen so 3/4 der Nahrung, die eigentlich brauchen. Die sterben davon nicht, aber gut gedeihen tun die eben auch nicht.
Naja, denen würde man dann ja ansehen, dass sie praktisch ganz mager werden. Ich finde, bei den Ballaststoffen, wir sehen ja nicht, was los ist im Darm, ne? Das Mikrobiom ist ja das hängt ja unmittelbar von den Ballaststoffen.
Naja. Aber du kannst schon gucken, habe ich jeden Tag Verdauung? Die Schulmedizin sagt ja, wenn du alle bis zu 3 Tagen einmal Verdauung hast, ist das noch okay. Aber letztendlich sollten wir jeden Tag Verdauung haben. Wir sollten, ich sage mal, die Banane schaffen, ja. Also da verlässt uns so eine Form der Banane, fällt in die Kloschüssel, idealerweise schmerzfrei. Und also das ist ein wichtiger Biomarker, ob ich ein gesundes Mikrobiom auch habe. Das ist jetzt nicht der Garant, aber das ist schon mal ganz wichtig. Und da haben viele Frauen ja in der Lebensmitte, sind von Reizdarm betroffen, Verstopfung.
Sag mal, sagt das die Schulmedizin echt? Man muss nur alle 3 Tage auf
die
Welt.
Ja, die sagen, es ist okay, von 3-mal am Tag bis zu alle 3 Tage einmal, das gilt noch als normal. Hm.
Da geht's, also das ist, glaube ich, die Leitlinie Verstopfung, ne, die das festlegt.
Ich glaube euch, das ist eine
Ja, aber ich finde, also in mir sträubt sich auch irgendwas, weißt du, wenn das jetzt auch noch kontrolliert werden muss und irgendwie, weißt du, das merke ich doch, wenn es mir nicht gut geht in Sachen Verdauung. Also wie richtig muss man alles machen? Also jetzt sagt ihr, ja, man soll auch genießen und so weiter. Auch da liegt ja sowas, das sollst du dann auch noch, ne? Also ich finde, das ist unheimlich schwer, das richtig zu machen. Zumal es ja auch sehr unterschiedliche Empfehlungen gibt. Also ich finde, eure Art drauf zu gucken ist total schlüssig. Aber am nächsten Tag guckt man irgendwie auf Instagram bei jemandem, der die Skelettmuskulatur im Blick hat und dem geht's dann halt die ganze Zeit nur um Proteine. Also ich finde, das ist nicht einfach heutzutage, da so einen Durchblick zu haben. Zumal die Herausforderungen kommen ja jeden Tag. Wir leben einfach so, dass wir jeden Tag einen Festtag haben und man muss wirklich gut organisiert sein, um da auszusteigen. Und das ist jetzt hier eine super Überleitung im Übrigen. Weil hier steht wunderbares Essen. Es geht ja dann auch um Meal Prep, dass man praktisch sein eigenes Essen dabei hat, weil man sich dann einfach besser ernährt. Ne?
Ja. Darf ich noch mal was sagen zu dem? Weil deine einleitende Frage war ja eigentlich, wie soll man sich denn jetzt eigentlich ernähren? Und ich glaube, was ich immer sagen möchte, das ist jetzt kein neues Food-Dogma, was wir jetzt verbreiten wollen. In den USA sagen wir Food Religions, wie Paleo oder Keto oder das ist es jetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auf keinen Fall. Die Frage ist wirklich ein bisschen eine Balance, dass man eine Balance im Leben findet. Und was du vorhin sagtest, ich habe immer das Gefühl, was wir jetzt wirklich den Leuten wieder nahe bringen wollen, ist eigentlich nichts Neues. Ist, was unsere Großmütter schon gesagt haben, iss erstmal das Gemüse auf deinem Teller, bevor du den Rest isst. Oder eat the rainbow. Ess genug Ballaststoffe.
Ess genug Gemüse, ne?
Das Fleisch ist ja einmal die Woche.
Genau, daran ist ja wirklich überhaupt nichts Neues eigentlich. Und was ich meinen Patienten immer sage, wenn wir es ganz einfach machen wollen, ich habe ja auch nur 15 Minuten in meiner regulären Praxis, ich sage immer, passen Sie auf Ihrem Teller jedes Mal, wenn Sie essen, 80% zu 90%, wenn es wirklich gut sind, soll sozusagen von Pflanzenbasis sein. Und dann leider, Gluten gehört nicht dazu. Und dann die anderen 10-20%.
Also Weizen im Wesentlichen.
Genau, das Weizen und das Brot und die Pasta sozusagen. Das sage ich immer, so ein Pastateller gilt leider nicht dazu.
Das wäre schön, ne? Also
genau.
Das wäre einfach, sagen wir es so. Dann wäre es einfacher.
Genau, also meine Tochter so hat sie sich Vegetarismus vorgestellt. Irgendwie isst jetzt irgendwie Pasta am Brot. So ist es nicht. Und dann die anderen, wie gesagt, die anderen 10-20%, das kann dann Fleisch sein. Ich habe gar nichts gegen organisches Rindfleisch hin und wieder mal. Das kann auch mal Milchprodukte sein. Darüber reden wir vielleicht noch oder nicht. Es gibt ja immer sehr Kontroversen. Aber ich glaube, das ist sozusagen die Regel. Und ich glaube, das ist so eine, wo man gut mit leben kann. Also kann man, jetzt schauen wir uns ja gleich
das Essen an. Also wir hatten ja abgesprochen, dass ihr ein Frühstück mitbringt, was super anti-entzündlich ist oder wo ihr sagt, also das ist wirklich jetzt total genial in dieser Hinsicht. Und was ist es denn geworden? Also wir müssen das jetzt hier natürlich live mitsprechen, damit unsere Hörerinnen sich das vorstellen können. Ich kann schon mal sagen, es sieht sehr gut aus. Sehr gut.
Susanne, die ist ja eine große Köchin. Ich möchte jetzt entschuldigend sagen, ich bin noch im Jetlag und komme vom Flugzeug. Aber ich habe trotzdem mein Lieblingsfrühstück euch gemacht, was ich also in der Tat, das ist, was ich jeden Morgen esse, wenn ich überhaupt keine Zeit habe. Und es schmeckt super, bin ich komplett glücklich mit.
Okay, also ich sehe eine rechteckige Glasschale und da drin sind obendrauf Kakaonips.
Genau.
Okay, Christina, erklär du doch mal bitte, was sehen wir hier?
Also vor allem also dieses Himbeerfarbige, was da unten eigentlich so lecker aussieht, das sind eigentlich nur ganz kurz gemahlene Chiasamen und Leinsamen. Und da habe ich auch ein paar Hanfsamen, glaube ich, mit drin.
Machst du das auch so, dass du das dann in so einer Kaffeemühle schnell anmalst?
Genau.
Damit sie besser quellen und alles verfügbar ist, was Gutes drinsteckt?
Genau, das mache ich aber nicht jeden Morgen. Da mache ich immer so eine Woche im Voraus. Das habe ich dann in verschließbaren Glasgefäß. Und dann tue ich das in eine Glasschale und tue nur ein bisschen warmes Wasser drüber gießen. Und das quillt sofort zu diesem Gelee-artigen Mousse.
Mag nicht jeder, aber wer es mag, ist super, ne?
Der Grund, warum du so schön Himbeerfarben ist, ich habe da rote Beete-Pulver drin.
Aha.
Und das ist natürlich ein super Antioxidant, ist sehr gut für die Herzgesundheit, was mir Susanne immer erzählt. Das habe ich jetzt nie wieder vergessen. Und deswegen sieht es so lecker aus. Und ich schneide mir dann immer ein paar Granny Smith Äpfel da rein.
Und warum Granny Smith? Das würde ich jetzt denken, dass der nicht besonders weit oben rankt bei
der
Gesundheit.
Der hat ganz wenig Zucker. Also für Leute, die auf den Blutzuckerspiegel achten, das ist also ein sehr niedrig glyzämischer Apfel sozusagen. Und der ist auch so ein bisschen säurehaltig, den mag ich sehr gerne. Und dann mache ich da immer ein bisschen milchfreien Joghurt dazu. Das ist jetzt Kokosmilchjoghurt. Und oben drüber kommen dann diese Kokosnips. Und das habe ich so ein bisschen getrennt hier jetzt noch. Und dann rühre ich das einmal um. Das schmeckt wirklich fantastisch.
Kannst du jetzt einmal, wir müssen das Thema jetzt streifen, warum ist milchfreies Joghurt weniger entzündlich als normaler Joghurt?
Genau, es gibt da immer diese offiziellen Studien und Leute, die da sozusagen mit diesem Tunnelblick die Sachen sich da mal angucken. Und deswegen gibt es in Bezug auf die Milch Studien, die sagen, das macht gar nichts und es ist gut. Milch ist eben schlecht und entzündlich.
Wird sehr kontrovers diskutiert. Sehr, das können wir.
Genau.
Dann werden wir hier jetzt auch nicht erörtern. Nee, ich möchte nur einmal fragen, warum nimmst du das so?
Genau, in der funktionellen Medizin gilt es als entzündlich. Erstens gibt es verschiedene Gründe. Erstens natürlich ist es ein Milchprodukt mit vielen gesättigten Fettsäuren, also ein tierisches Produkt, was grundsätzlich als entzündlich gilt. Dann haben viele Leute Unverträglichkeiten gegen das Casein. Das ist jetzt anders als die Laktoseintoleranz. Die Laktoseintoleranz kann auch dazu, zu dieser Entzündung mit beitragen. Aber die Casein-Sensitivität ist sehr weit verbreitet und die führt dann eben zu Entzündungsprozessen im Darm. Das ist also ein Problem. Dann gibt es Studien, die zeigen, und man weiß gar nicht genau, warum, das war von Dr. Michael Krieger jetzt, gibt eben einen Inhaltsstoff in der Milch, der eventuell eben mit dieser erhöhten Risiko der Osteoporose erstmal zusammen.
Okay, also ja, das müssen wir jetzt auch erklären. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass Milch, obwohl es so viel tolles Kalzium hat und den mittelalten Frauen deswegen ja auch ganz gezielt empfohlen wird in vielen Zusammenhängen, dass es tatsächlich nicht zu weniger, sondern im Gegenteil zu mehr Osteoporose gekommen ist.
Ja. Und wurde aus diesem
wo man ja auch erstmal denkt, so,
Ja, es gibt eine Korrelation, es gibt keine Kausalität, muss man dazu sagen.
Ja, klar, aber wie verwirrend ist das, ne? Also so viel wieder zum Thema, es ist so schwer,
aber es ist
da
klar
zu sehen.
Aber es ist stark genug, also in Kanada wurde diese Empfehlung des Milchkonsums aus den Richtlinien für Osteoporose rausgenommen, aus dem Grund, weil die ganz klar gesagt haben, da gibt es eigentlich mehr dagegen als dafür. Und was ich noch sagen wollte, es kommt natürlich auch darauf an, es gibt jetzt ja Studien, die zeigen auch, dass es antientzündlich sein kann, vor allem wenn man die Milch in fermentierter Form zu sich nimmt, wie Kefir oder Joghurt. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, wie komplex das Thema ist. Und man weiß,
das geht dann über den Darm, ne? Dass es gut ist für die Darmflora,
genau,
wenn es fermentiert ist.
Natürlich. Und natürlich aber die Studien, wo man das herweist, das sind natürlich dann die Leute, die, ich glaube, in Russland irgendwo leben. Da gibt es da die 100-Jährigen, die den Kefir trinken. Aber die haben natürlich auch ganz viele andere anti-entzündliche Lebensstile. Das heißt, es ist einfach sehr schwierig, das sozusagen zu sehen, was da wirklich reinspielt.
Wir sehen aber aus der Beobachtung jetzt aus den Body Reset Kursen, da reduzieren ja die Frauen ihren Milchkonsum mal für eine Zeit lang komplett auf null. Und wir sehen, dass bei denen, die Hautprobleme hatten, dass die besser werden. Das ist jetzt nur eine Beobachtung, das ist noch kein Beweis.
Na klar. Also nee, na klar, im Sinne von, du beobachtest das und ich glaube halt, das mal auszuprobieren, wenn man irgendwas hat, das kann natürlich überhaupt nicht schaden, ne?
Ja.
Also kenne ich auch zahlreiche Leute, die sagen, trinken es gar nicht mehr, gar nicht, weil es ihnen nicht schmeckt oder manche Leute ekeln es ja auch und so, sondern weil sie einfach für sich selbst diese Erfahrung gemacht haben, ne?
Und man muss dazu sagen, Milchprodukte sind ein hochkalorisches, also Käse ist ein hochkalorisches Lebensmittel auch. Wenn wir sagen, wir essen unser Käsebrot, das ist ja vegetarisch, könnte man sagen, aber wir nehmen damit schon auch sehr viel gesättigte Fette zu uns, sehr viel Energie in so einem Käse. Und wenn wir das jeden Tag essen, unabhängig von entzündlich oder nicht, kommt das ja auch noch mit oben zu. Und es enthält auch viel Salz.
Aber es enthält auch richtig viel Protein und eben Kalzium. Also ich finde es schwierig.
Ja. Also in der funktionellen Medizin, Milch kreuzreagiert mit der Gluten-Sensitivität. Ob das da Studien gibt, das weiß ich nicht. Aber es ist ganz klassisch, also wenn man eine Gluten-Sensitivität hat, muss man die Milchprodukte auch weglassen und andersherum gilt also beides als sehr entzündlich. Und ich glaube, ich möchte jetzt aber auch wieder sagen, wir sagen nicht, iss nie Milch, hab nie wieder Käse. Also das ist jetzt nicht die Frage. Ich habe Patienten, denen sagt der Arzt dann, weil sie jetzt eine Osteoporose haben, trink extra Milch. Und die mögen Milch eigentlich gar nicht. Und die kommen dann und sagen, sie ziehen sich jetzt jeden Tag da so 3 Blöcke Käse rein und mögen sie überhaupt nicht. Und da muss man einfach sagen, nein, das ist nicht das Richtige.
Ja, es gibt immer andere Wege. Man muss dann einfach sich sehr bewusst ernähren.
Ich glaube, einfach vielfältig. Also vielfältig. Und ich hoffe, Susanne, jetzt, wo du in Südtirol warst, hast du hoffentlich schön guten Käse da auch mal gegessen. Ich denke immer, man muss, ich bin ja so ein Mikrobiom.
Das wird im Buch auch sehr deutlich. Das
ja,
ich
genau.
Auch einmal sagen. Und den Blutzuckerspiegel, den habt ihr ja auch fest im Blick. Da werden wir jetzt heute nicht groß zukommen.
Aber
ja,
ich sag immer, wenn du irgendwo bist, ist das lokale Essen, weil man sozusagen das Mikrobiom von der ganzen Umgebung da sozusagen mit aufnehmen und seine eigenen Darmflora vervielfältigen. Und ich glaube, der Käse in Südtirol oder wo auch immer ist super.
Und ja, Ergänzend dazu, weil du vorhin sagtest, Eat the Rainbow als so goldene Regel, um die ich das gerne erweitern würde, das Spektrum, ist mindestens 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche. Dazu gehören natürlich Gemüse und Obst, aber auch Gewürze, Kräuter, Pilze, Hülsenfrüchte, Getreide würden wir wiederum nicht dazu zählen. So, weil Vielfalt ist wichtig, denn die Vielfalt, die wir aufnehmen, bedeutet dann auch, dass unser Mikrobiom vielfältiger sein kann. Und das ist es dann auch. Die Menschen, die mindestens 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche essen, produzieren mehr kurzkettige Fettsäuren, die wieder antientzündlich wirken im Darm. Die sorgen für ein saures Milieu, aber sie versorgen die Darmschleimhaut mit Energie, sie schützen aber auch die Darmschleimhaut. Also das sind ganz viele Prozesse, weil ja auch schon unsere Nahrung im Darm, bestimmte Ernährung kann entzündlich direkt im Darm wirken, also gar nicht systemisch, sondern lokal. Wenn wir sagen, wir essen jeden Tag ein Steak, jeden Tag Rindfleisch, dann essen wir auch viel Hämeisen. Das ist die Form, die in dem roten Fleisch, in allem roten Fleisch drin ist, nicht nur Rindfleisch. Und die wirkt sehr aggressiv an der Darmschleimhaut. Und wenn wir nicht genügend schützende Stoffe essen, dann kann das auf Dauer, über Jahrzehnte gegessen, kann das eben Darmkrebs auch fördern.
Den Zusammenhang, den gibt es ja wirklich ganz klar, ne? Fleischkonsum oder speziell, glaube ich, sogar rotes Fleischkonsum und Darmkrebs.
Ja.
Ne? Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Susanne, du wolltest ein Mittagessen mitbringen.
Genau.
Und es sieht prachtvoll aus. Es handelt sich um ein großes Schraubglas, in dem schichtweise sehr viel Grünzeug, aber ich sehe auch rot und braun und ganz helles Grün aufgeschichtet ist.
Ist wie ein Gemälde.
Fast ein bisschen Eat the Rainbow. Also was haben wir? Ich habe was gemacht, was man sich für 3 Tage vorbereiten kann, weil ja viele Frauen sagen, ey, ich habe keine Zeit, ja, und das verstehe ich auch. So, was haben wir hier unten? Hier unten haben wir in Apfelessig eingelegte rote Zwiebeln. Ich habe einen Gemüsehobel, das heißt, bei mir geht das zack, 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 wird mal schnell Gemüse gehobelt, jeden Tag. Dann habe ich hier gestern ein ganzes Paket Bohnen gegart, so, die friere ich mir dann auch ein, aber hier ist eine Schicht Bohnen.
Also du hast sie erst eingeweicht und dann gegart.
Genau.
Und dann in dem Zustand frierst du sie dann ein.
Genau, wer Bohnen sagt, ich vertrage das nicht, die einfach so lange einweichen, natürlich immer wieder abgießen, dass sie irgendwann anfangen zu keimen, weil dann bestimmte störende Stoffe abgebaut werden durch den Keimprozess und es entstehen noch mehr antioxidative Stoffe. Also
Keim, es reicht daran. Ne?
Genau, richtig. Mhm. So, dann haben wir da drüber, ich bin ein bisschen Streber, ich habe selbstgemachtes Sauerkraut aus Rotkohl, weil der Rotkohl ist immer noch ein bisschen antioxidationsreicher als der weiße Kohl. Beide Kohlsorten sind gut so. Dann haben wir hier gehobelten Spitzkohl und darüber habe ich rote Beetewürfel. Dann habe ich, und das ist so der Spitzenreiter, habe ich Brokkoli und zwar ziemlich klein gehackt. Weil wenn du Kohlgemüse hackst, dann erst entstehen diese Antioxidantien, dann entsteht das Sulforaphan. Das nennt man die Chop-Then-Stop-Methode. Also du hackst etwas, du lässt es 10, 20 Minuten stehen, weil diese Antioxidantien, woher kommen die eigentlich? Warum haben die Pflanzen so viel davon? Die schützen sich. Wir alle wollen überleben, eben auch die Pflanzen. So, die wollen nicht von Insekten durch Fraßschäden geschädigt werden oder pathogenen Keimen. In dem Moment, wo ein Insekt die anfrisst, die Zellen, entsteht dieser, man spricht von der Senfölbombe, entsteht dieses hochpotente Antioxidant, sodass die Insekten lernen und da gehe ich nicht mehr ran. So, und diesen Effekt kannst du natürlich reproduzieren, indem du Kohlgemüse erst hackst, ein bisschen stehen lässt, weil dann entsteht die aktive Form.
Das ist letztendlich, was man in der Küche macht, ne? Man schneidet es und dann bleibt es vielleicht noch ein bisschen stehen und dann verarbeitet man es weiter. Wenn man es tiefgefroren kauft, das ist natürlich viel.
Nur, dass man es dann doch isst und dann sozusagen das Gemüse, obwohl es versucht, einen abzuwehren, dann leider verliert. Also ich muss sagen, Susanne, du bist ja echt, du bist ja super Streber immer, ne? Aber es ist faszinierend. Also was ich von Susanne gelernt habe, also was die über Gemüse schreibt, da wackelt man echt nur mit den Ohren.
Aber das Coole ist, selbst bei Brokkoli, wenn ihr den aus dem Tiefkühlfach holt, dann kann man sich auf den gegarten Brokkoli kann man sich so ein bisschen Senfpulver. Senf ist auch ein Kreuzblütler, gehört zu diesen sehr antioxidationsreichen Lebensmitteln. Ihr streut euch ein bisschen Senfpulver rüber, dann habt ihr wieder diesen Effekt. Und das Coole ist, auch unser Mikrobiom arbeitet mit, weil selbst das Mikrobiom macht aus diesen Vorstufen der Antioxidantien die aktive Form. Also es ist, einmal sind sie präbiotisch, sie geben den Darmbakterien was, aber die Darmbakterien,
was zu essen,
geben uns was zurück. Und das ist eben die aktive Form, da entsteht auch im Darm nochmal das Sulforaphan. Ganz oben habe ich ein grünes Blattgemüse, weil eat your greens, also ne, eat the rainbow, eat your greens. Und dann die dritte Regel ist mindestens 30. Dann haben wir so 3 schöne Regeln, an denen man sich orientieren kann. Und dann ist ganz oben drauf noch, was ich sehr immer mache, keine Zitrone wird bei mir mit Schale weggeschmissen. Also ich kaufe natürlich Bio-Zitronen, wo man die Schale verwenden kann. Die Schale ist ganz reich an Vitamin C, viel reicher als der Zitronensaft. Und die Schale von Zitrusfrüchten ist reich an Pektin, das ist ein ganz wichtiger Ballaststoff auch für uns. Und ich mag es auch, den Geschmack natürlich. So, und dann habe ich mitgebracht.
Warte, ganz Pektin, ja? Das Zitronenpektin ist super wichtig für Leberentgiftung. Wird ganz viel verschrieben in der funktionellen Medizin. Also wirklich was ganz Tolles.
Also was ich jetzt im Urlaub in Südtirol, ich habe natürlich, wir waren zu fünf, das heißt, ich habe auch mal die Pasta mitgegessen, die hier gekocht wurde, aber ich habe den Hülsenfrüchte so untergemischt irgendwie und habe dann eine halbe Zitrone mitgegart in dem Curry. Und du merkst, wie das Curry ein bisschen andickt, weil Pektin wird ja auch zum Gelieren benutzt. Und das heißt, es geht schon rüber, wenn du einfach die halbe Zitrone damit reingarst.
Und schmeckt toll. Also nur die Schale hast du da reingeschnitten?
Nee, ich habe die halbe, brauchte
den Zitronensaft.
Die war ja aufgeschnitten, ausgepresst und dann kann man die noch mit ins Curry mitgarn. Nachher nimmst du die natürlich raus. Man könnte sie auch essen, aber so hardcore bin ich da nicht drauf. Und dann haben wir hier...
Christina und ich wechseln Blicke.
Dann habe ich hier mitgebracht, das Dressing würdest du noch nicht rauf tun, denn der würde matschig werden über 3 Tage, also wenn du den dir vorbereitest.
So habe ich den im Kühlschrank stehen
und da passiert nichts in den 3 Tagen. Im Gegenteil, es entsteht noch mehr Sulforaphan und auch die Zwiebeln, wenn du die aufschneidest, entsteht das Allicin und das ist auch wieder antioxidativ. Dann haben wir ein Rote-Bete-Dressing. Jedes Dressing hat ja auch viele haben eine leicht süße Note, ne, süß-sauer. Und die Süße kommt hier durch die Rote Bete. Die Rote Bete enthält Betain und Betain ist die Vorstufe von Cholin. Cholin können wir selber produzieren, wir müssen es aber auch durch die Nahrung zuführen. Du kriegst es über Eier und über Leber, wer tierisches mag, aber eben auch über das Essen von Rote Bete. Und Rote Bete, ganz wichtig für Frauen, er wirkt blutdrucksenkend.
Tatsächlich, ne? 2-3 Millimeter Quecksilbersäule.
Zu dem Cholin möchte ich gleich was sagen, ja, wenn du damit fertig bist.
Nee, also weil Stickoxide sich bilden und das erweitert die Blutgefäße. Insofern 2-3 Knollen Rote Bete pro Woche essen, super.
Wie machst du das in das Dressing rein?
Ich habe einen Powermixer. Also wenn ich 2 Dinge jeden Tag benutze, ist es ein Powermixer und es ist ein Gemüsehobel. So, das sind meine wichtigsten Werkzeuge in der Küche und natürlich eine kleine Reibe für die Zitronenschale. Dazu isst du dann die Saatencracker. Das sind getreidefreie Cracker aus Leinsamen, Chia, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen. Und da habe ich natürlich noch ein bisschen Kurkuma, weil Gewürze sind antientzündlich. Und selbst in haushaltsüblichen Mengen wissen wir jetzt durch aktuelle Studien, dass die wirken. Also ein Teelöffel Kurkuma am Tag.
Kurkuma ist eine der entzündungshemmendsten Substanzen, ja, ne?
Also, richtig. Muss aber idealerweise erhitzt und muss mit Pfeffer zusammengegessen werden und ein bisschen Fett, damit du die Kurkuma hat eine ganz schlechte Bioverfügbarkeit. Und deshalb ist es besser, also wer sich einfach nur einen Teelöffel Kurkuma in Joghurt rührt, da wird nicht viel von dem Körper ankommen. Das heißt, idealerweise hast du einen Curry, wo es erhitzt ist und ein bisschen Fett und das Piperin aus dem Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit bei Kurkuma. So, und diese Saatencracker und die Bohnen, also es macht dich satt, es enthält Proteine, ja, durch die Bohnen, aber ich habe auch noch als Topping mitgebracht geröstete Hanfsamen.
Ganz viel Protein. Ja,
wir haben nicht über die Omega-3-Fettsäuren gesprochen.
Wir müssen jetzt auch leider langsam schon zum Ende kommen, aber ich glaube, dass Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend sind, das hat sich am ehesten schon rumgesprochen.
Das denke ich auch, ja. No? Nur ergänzend, Christine hat ja vorhin gesagt, der wichtigste Hebel ist, bestimmte Sachen wegzulassen, wie den Zucker und eben auch hochfrittiertes, weil das sehr viel Transfette enthält, dann wird es in billigem Fett frittiert, also in sehr Omega-6-reichen Fetten wie Sonnenblumenöl, Maisöl, Sojaöl, das sind billige, günstige Fette, die ein Übergewicht an Omega-6-Fettsäuren haben. Und das ist eher das Problem. Wir bekommen schon genug Omega-3-Fettsäuren, aber wenn wir zu viel Omega-6-Fettsäuren aufnehmen, dann ist das ein Ungleichgewicht. Und die Omega-6-Fettsäuren werden zur Arachidonsäure verstoffwechselt, also entzündungsfördernden Stoffen. Also ich würde kein Sonnenblumenöl zum Beispiel benutzen, sondern alles mit Olivenöl zu Hause machen, weil das einfach günstigeres Fettsäureprofil hat.
Und viele, Omega-6-Fettsäuren haben wir auch in Hühnchen zum Beispiel, Fleischprodukten. Also da liegt schlecht an den Omega-6-Fettsäuren. Wir essen einfach nur zu viel mit der heutigen Ernährung. Die meisten Nüsse haben sehr viele Omega-6-Fettsäuren. Deswegen, Nüsse sind nicht schlecht. Man soll sie aber nicht tütenweise essen, sondern eben nur so eine Handvoll. Also ich glaube, wie alles ist einfach wirklich die Balance.
Das richtige Maß, ne?
Ja. Du wolltest aber noch was zu Cholin sagen.
Ach so, das Cholin ist immer mein Lieblingsthema. Das Cholin ist wirklich super wichtig in der Menopause, weil durch die abfallenden Östrogene kann das nicht mehr so richtig gut synthetisiert werden. Wir möchten ja eine pflanzenfokussierte Ernährung, aber ich glaube, also ich bin immer doch dafür, ein paar Tierprodukte zu essen, gerade auch wegen dem Cholin. Das kriegen wir nämlich von den Tierprodukten. Und wenn man das dann nicht hat, es kann dann eben in der Tat zu Gedächtnisstörungen kommen. Also Cholin ist ganz wichtig für Zellmembranen im Gehirn, aber auch in unseren Muskeln. Das heißt, es kann auch zu Muskelschwäche kommen. wenn man nicht genug Cholin bekommt. Aber jetzt wissen wir ja, es ist auch ganz viel in roter Beete.
Genau. Die Vorstufe, genau.
Sehr gut. Ja.
Hilft auch der Leber bei der Verstoffwechslung von Fetten.
Ganz wichtig, ja.
Also Susanne, ich glaube, wichtig ist jetzt gerade noch die Frage, finde ich denn all diese Rezepte auch auf deiner Website?
Ja, ich habe heute Morgen überlegt, wir nennen das den Menu an mich Salat.
Oh, toll. Ja, ist doch eine gute Idee.
Findet man den, das rote Beete-Dressing findet man aber auch einzeln. Mhm. Und das mag erstmal komisch klingen, wenn man das alles hört, eine Kombination, aber mit einem guten Dressing kriegt ihr ganz viel Gemüse auch rein.
Es klingt erstmal auch wirklich aufwendig, ne? Aber für 3 Tage ist es dann natürlich auch schon wieder was anderes. Ja, also ich freue mich einfach, dass ihr mal hier einen Einblick gegeben habt, weil man muss immer irgendwie mal anfangen. Und natürlich steht es jedem frei, wie er sich ernährt, aber gibt's einfach keinen Zweifel mehr daran, dass wir hier einen starken Hebel haben und dass die Zeiten, wo irgendwie Nutella-Brötchen oder ein Mettbrötchen irgendwie als gesundes Frühstück durchgingen, die sind einfach sowas von vorbei, ne? Das haben wir ja alle noch erlebt.
Ja, richtig.
Sollen wir das schon als Schlusswort nehmen? Dann würde ich sagen, haben wir alle, nee, ihr nicht. Ich habe schon wieder eine Menge gelernt. Auf diesem Stuhl hier im Studio am Baumwall in Hamburg. Und Christina, ich bedanke mich ganz besonders bei dir, weil du bist wirklich gerade erst eingeschwebt. Und das war ein organisatorisches Highlight oder ein organisatorischer Glücksmoment, dass wir hier zu dritt sitzen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne, dass du den möglich gemacht hast.
Vielen, vielen Dank. Aber auch für die tolle Arbeit. Ich bin ein super, also Riesenfan vom Menu an mich Podcast. Oh. Ich lerne da, mit jeder Folge lerne ich was dazu.
Ach, toll. Jetzt können wir aufhören. Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Menu an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.